ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Berliner Kameramann Sebastian Edschmidt. Gastgeber ist Peter Henning. Guten Tag, Herr Edschmidt.
Schönen guten Tag, Herr Henning.
Um Sie kurz unseren HR2-Kulturhörern vorzustellen, lieber Herr Edschmidt, Sie wurden 1965 in Darmstadt als Sohn der Schriftstellerin Ulrike Edschmidt und ihres damaligen Mannes, des Dokumentarfilmers Enzio Edschmidt, geboren und zählen zu den renommiertesten deutschen Kameramännern der Gegenwart. Wir möchten mit Ihnen über Ihre Arbeit hinter der Kamera sprechen und ich mit der Frage beginnen, was Sie von der Behauptung halten, Kamerafrauen und Männer seien die heimlichen Helden des Kinos.
Tatsächlich kann ich damit nicht viel anfangen, da Filme aus verschiedenen Richtungen gemacht werden und von verschiedenen Leuten und es eine Fusion der Kräfte ist. Sagen wir mal so, ein Film wird eigentlich dreimal gemacht. Es gibt einen Buchprozess, es gibt einen Drehprozess und es gibt einen Schneideprozess. In alle drei Prozesse ist die Regie involviert. In den Schreibprozess sind Autoren, Autorinnen involviert. Im zweiten Prozess wird mit einer Kamerafrau, Kameramann zusammengearbeitet und im letzten Prozess mit Editorinnen. Das heißt, wir sind immer nur Partner in der Herstellung des Filmes.
Und wenn wir dann auf Ihre Arbeit speziell schauen, wie würden Sie dann Ihre Arbeit in Kürze so beschreiben, dass klar wird, was Ihnen dabei besonders wichtig ist?
Ich versuche, meine Kameraarbeit inhaltlich zu gestalten. Also mir geht es eigentlich nicht darum, ein gutes Bild zu machen oder ein schönes Bild, sondern es geht mir darum, dass ein Bild eine Geschichte erzählt. Das heißt, die Geschichte oder das Bild nähert sich immer aus dem Text, immer aus dem Buch.
Die deutsch-französische Fotografin Giselle Freund sagte einmal, das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Würden Sie dem mit Blick auf Ihre Arbeit als Kameramann zustimmen oder eher widersprechen?
Das finde ich sehr schön. Das ist natürlich sehr schön, weil es den Betrachter in den Mittelpunkt stellt und nicht das Werkzeug. Ja, natürlich. Also die Kamera guckt ja dahin, wo ich hingucke. Deswegen ist das völlig richtig und schön.
Nach Abschluss Ihres Studiums, lieber Sebastian Edschmidt, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin Ende der 1990er Jahre, standen Sie 1999 bereits für die deutsch-kanadische Kinoproduktion Deeply erstmals alleine verantwortlich hinter der Kamera. Zwei Jahre später engagierte der Amerikaner Paul Schrader Sie für seinen Film Adam Resurrected. Wie blicken Sie, und da können Sie wirklich ein bisschen weiter ausholen, aus heutiger Sicht auf Ihre damaligen Anfänge zurück?
Das war natürlich ein unwahrscheinliches Glück, was ich damals hatte. Ich hatte unglaubliches Glück und das war auch im Grunde überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber ich bin zu einem Pitch hingegangen für diesen kanadischen Film Deeply. Und die Regisseurin hat sich zu meiner allergrößten Überraschung für mich entschieden. Und ich bin dann nach Kanada geflogen und ich hatte... Also, mir ging's wirklich nicht gut. Ich hatte Heimweh. Und ich wusste, dass ich mit einer ganz großen Überforderung umgehen werden muss. Und das war unheimlich interessant. Es war sehr, sehr spannend. Aber es hatte viel damit zu tun, seine eigenen Ängste auch zu überwinden. Und das war ein historischer Film, ein großer Film mit Kirsten Dunst und Lynn Redgrave in den Hauptrollen. Also es war echt groß. Ich habe einige Fluchtgedanken gehabt. Aber im Endeffekt hat es dann funktioniert. Und das hat mir im weiteren Verlauf natürlich unheimlich geholfen. Als mich Paul Schrader angerufen hat, er hat mich nicht angerufen, sondern der Produzent, war das eigentlich ein bisschen ähnliche Situation. Allerdings hatte ich natürlich schon viel mehr... Da hatte ich schon wirklich mehr Erfahrung. Bei dem ersten Film kam ich wirklich frisch aus der Filmhochschule.
Ich möchte noch mal anknüpfen, denn das klingt doch sehr interessant. Also man steigt in ein Flugzeug, fliegt in dieses ferne andere Land und da stehen ja nicht irgendwelche Leute, sondern da erwartet sie nämlich ein großer Stab. Aber wie sind Sie dem damals begegnet? Haben Sie gesagt, ich kann nicht mehr als verlieren? Oder wie sind Sie das Projekt angegangen? Weil es ist ja offenbar sehr erfolgreich am Ende für Sie auch gelaufen.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich verlieren werde. Das musste ich unbedingt verhindern. Das ist eine Chance, die ich ergreifen muss. Und diese Chance, die mir da geboten wird, die muss ich jetzt benutzen. Und ich muss versuchen, das zu überstehen und auch Freude dabei zu empfinden und zu entwickeln. Nicht nur mit mir selbst beschäftigt zu sein, sondern eben, dass ich auch was hergeben kann, dass ich auch etwas zeigen kann von mir. Und irgendwann wurde es auch lustig. Irgendwann hat es auch Spaß gemacht. Und man fängt natürlich an, sich mit den Größenordnungen auseinanderzusetzen und zu merken, ja, geht. Eigentlich geht's ganz gut. Es funktioniert. Eigentlich weiß ich tatsächlich im Grunde, ob die Lampe nun eine kleine Lampe ist, wie im DFB-Film, oder ob sie eben sehr groß ist. Das ist eigentlich ja auch egal. Hauptsächlich muss sie an der richtigen Stelle stehen. Die Kommunikation war extrem interessant, weil natürlich das war ein komplett englischsprachiges Team, Amerikaner und Kanadier, und natürlich war mein Englisch nicht wirklich ausreichend dafür, aber ich habe einfach wirklich jeden andauernd darauf hingewiesen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, habe ich es gesagt, weil ich gesagt habe, ich kann es mir nicht leisten, irgendwas nicht zu verstehen. Das geht nicht. Ja.
Und wenn man dann gleich weiter hoppt sozusagen, plötzlich ist da Paul Schrader, der ja wirklich ein wichtiger Protagonist des amerikanischen Kinos ist und war oder war. Das ist ja tatsächlich dann wirklich, Sie sagten eben eingangs, dass Sie natürlich dann schon weitere Erfahrungen gesammelt hatten. Aber am Ende ist es doch, Filmschule ist das eine, aber plötzlich stehen Sie mitten in einer großen zweiteren Produktion. Und ist das ein Sprung ins kalte Wasser oder sagt man nach dem ersten gelungenen, ich bin gerüstet, Paul Schrader kann kommen?
Überhaupt nicht. Ich habe bei jedem Film das Gefühl, vollkommen vom Neuen anzufangen. Und so war das auch bei diesem Film. Also, das hat ja so viel damit zu tun, dass man sich eigentlich erstmal mit den Leuten auseinandersetzt, mit denen man da zu tun hat, dass man versucht, oder dass ich versuche, mit denen eine kreative Kommunikation zu führen, dass man versucht zu verstehen, was sagt der da eigentlich, was ist dessen Vorstellung, vor allem wenn es ein großer, sehr erfahrener Mensch ist. Da ist man natürlich auch, also ich war auf jeden Fall sehr vorsichtig auch und habe erstmal versucht rauszufinden, was möchte der eigentlich von mir? Was möchte der?
Aber diese Übersetzungsarbeit, sozusagen sein Blick auf die Dinge, den Sie ihm dann sozusagen zeigen, einfangen, der hat ja dann offenbar funktioniert.
Ja, das hat funktioniert. Also er hat seine Vorschläge gemacht, ich habe meine gemacht. Paul Schrader ist niemand, der sich so wirklich sehr, sehr akkurat in der Auflösung vorbereitet, sondern er macht das tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus der Hüfte. Und ich habe mir gedacht, dass ich immer was bieten können muss. Und deswegen habe ich es für mich selber Auflösungen gemacht, mit denen ich in dieses Gespräch reingegangen bin. Und dann haben wir auch immer ganz gute Lösungen gefunden.
Das heißt, Sie sind tatsächlich dann auch erster Ansprechpartner des Regisseurs, stelle ich mir das richtig vor.
Ja, das ist so. Also in der Vorbereitung gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Regie und dem Szenenbild und der Kamera. Und dann, wenn der Dreh irgendwann anfängt, dann in der Drehphase ist es wirklich Kamera und Regie.
Das heißt, Sie würden schon sagen, das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber der hat Sie gestählt, dieser Sprung in die Kälte.
Das war ein Sprung ins kalte Wasser, ja. Und ich habe dabei sehr viel lernen können. Ja, also. Gestählt, weiß ich nicht, weil stehlen, ich glaube, es ist eigentlich habe ich viel mehr gelernt, also eigentlich sich auf andere Leute einzulassen.
Würden Sie uns verraten, was Sie auch möglicherweise, das ist ja ein sehr routinierter Regisseur gewesen, würden Sie uns vielleicht auch verraten, was man da als junger, angehender Kameramann, der plötzlich mit in der Verantwortung steht, was man da mitnimmt, was man da Besonderes lernt, für uns Laien übersetzt?
Ja, ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich finde, dass Paul eigentlich nicht so ambitioniert im Bild ist. Also das Bild an sich ist nicht seine Hauptinteresse, sondern es sind die Schauspielerinnen. Und da fühlt man sich als Fotograf oder Cinematograf dann manchmal ein bisschen allein. Aber tatsächlich habe ich da ein bisschen gemerkt, dass das irgendwie ganz gut war, dass die Bilder eigentlich einfach geblieben sind und es wirklich um die Menschen in den Bildern ging. Das habe ich eigentlich gelernt, ja. Das fand ich eigentlich sehr interessant.
Wir alle sehen täglich Fernsehen oder streamen irgendwelche Serien, aber den Blick hinter, sozusagen den Kamerablick, den Sie uns ja dann liefern, nämlich wir schauen ja praktisch durch Sie hindurch oder sehen, was Sie sehen, aber wie das Ganze zustande kommt, das erschließt sich vielen dann ja doch nicht. Deswegen, ich springe vielleicht dem Gespräch ein bisschen hin und her, weil mir sehr viele Fragen auch in der Vorbereitung eingefallen sind, die ich gerne von Ihnen beantwortet hätte. Aber um mal sozusagen den größeren Bogen zu schlagen, Herr Edschmidt, um das mal auf den Punkt zu bringen, Ihre Filmografie listet, Stand heute, 10 internationale und 12 deutsche Kino- bzw. 18 Fernsehproduktionen, bei denen Sie verantwortlich hinter der Kamera standen. Wie blicken Sie, und um das mal kurz zusammenzufassen, aus heutiger Sicht auf Ihr bisheriges Schaffen vor dem Hintergrund sich rasch verändernder technischer Möglichkeiten? Ich nenne da das Stichwort KI.
Ich habe mich jetzt ein bisschen mit dieser KI-Thematik beschäftigt, aber ich habe mir eine ganze Menge Filme angeschaut und ich habe eigentlich gemerkt, dass die meisten Menschen doch interessiert sind, andere Menschen zu sehen. Ich glaube eigentlich daran, das ist vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll oder vielleicht naiv und altmodisch, aber ich glaube ja tatsächlich, dass man eigentlich, dass die meisten Menschen richtige Menschen sehen wollen, um sich nämlich mit denen zu identifizieren. Und deswegen, ich glaube, dass diese KI-Thematik, die wird sehr viel verändern, aber in einem anderen Bereich als in meinem. Ich glaube, dass wir viel Werbung sehen werden, die KI generiert ist, und dass wir auch wahrscheinlich Serien sehen werden, Drehbücher von KI geschrieben worden sind. Aber dass im Grunde der Arthouse-Film, ich vertrete übrigens gar nicht nur dieses Arthouse-Film, aber ich glaube, dass das Kino an sich sich davor nicht so fürchten muss. Es ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie mit der 3D-Thematik. Das ist im Grunde will man ja sehen, dass Menschen was erleben. Das will man eigentlich im Kino, glaube ich, sehen.
Und wenn ich auf den Eingang meiner Frage zurückkommen darf, Ihr bisheriges Werk bleibt ja davon unberührt. Das ist steht in Videotheken oder in Cinemathek oder wo auch immer. Man kann das abrufen, finden, suchen, sich anschauen. Aber wenn Sie jetzt, das ist doch eine ganze Reihe, die ich aufgezählt hatte, von Kinoproduktionen, von TV-Produktionen. Lehnt man sich heute auf dem Stand Ihres Schaffens zurück und sagt, war gut, wie war das? Wie schauen Sie heute darauf?
Tatsächlich habe ich mich im letzten halben Jahr ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe mir das mal angeschaut. Was ist das eigentlich, was da so hinter mir liegt? Weil ich eigentlich das gar nicht als so umfangreich empfunden habe. Tatsächlich jetzt, wenn ich dann so drauf schaue, merke ich, das ist schon einiges. Es sind einfach einige ganz wunderbare Abschnitte in meinem Leben. Das Schöne ist eigentlich, wenn man Filme macht, ist, dass die Filme auch so einen Rhythmus vorgeben, wie man auf das Leben zurückschaut. Also 2007 war das Jahr von Adam Resurrected zum Beispiel, als wir den gedreht haben und so. Also so ordnet sich natürlich Zeit tatsächlich an Projekten, und das ist jetzt mittlerweile eine ganze Menge Zeit und eine ganze Menge Geschichten, die sich da dran reihen, und auch ehrlich gesagt eine ganze Menge Abenteuer. Und da bin ich tatsächlich auch irgendwie, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, aber ich bin auch ein bisschen stolz drauf.
Also ich denke, angesichts dessen, was Sie bisher geleistet haben, man kann da ja tatsächlich von einem Werk mittlerweile sprechen. Und wie alle, um eine kleine Zäsur hier zu machen, wir alle Gäste, die in die Sendung Doppelkopf auf HR2 Kultur kommen, haben auch Sie uns drei Musikstücke mitgebracht, die wir gerne für Sie spielen. Als erstes möchten wir für Sie Miss You von den Rolling Stones auf den Plattenteller legen, sofern das noch ginge. Herr Edschmidt, was verbinden Sie mit dem Stück, das von 1978 ist?
Tatsächlich hat diese Band mich dann im Endeffekt doch immer begleitet, mein Leben lang. Und ich fand, das war für mich einer der besten Songs, den die jemals aufgenommen haben. Und ich habe auch noch einen zweiten Punkt, der mich dabei beschäftigt hat. Es ist so, ich habe ja einen Film gemacht über Udo Lindenberg. Und ich habe mich sehr damit der Ästhetik beschäftigt, eigentlich, also was machen wir mit diesem Lindenberg-Thema. Und dann haben wir uns aber auch grundsätzlich natürlich mit dem Gesang beschäftigt, und der Jan Bülow, der den Lindenberg gespielt hat, der musste ja singen. dann hat einer von diesen Lindenberg-Leuten im Studio hat gesagt, ja, das Problem ist, also wir müssen aufpassen mit den Tonarten bei Jan Bülow, weil wenn man Rockmusik macht, muss die Stimme immer überfordert sein. Sonst geht's um nichts. Und das finde ich bei Monsieur auch so.
Ja, nach den Stones sind wir wieder in der Gegenwart angekommen, nämlich bei dem in Berlin lebenden deutschen Kameramann Sebastian Edschmidt. Herr Edschmidt, Schriftsteller werden bekanntlich von Schriftstellern beeinflusst, Maler von Malern. Gleiches dürfte sicher auch für Ihr Metier gelten, Herr Edschmidt. Gibt es bestimmte Kameramänner oder Kamerafrauen, die Ihre künstlerische Entwicklung maßgeblich beeinflusst oder sogar begleitet haben?
Natürlich hat mich Robbie Müller sehr beschäftigt. Robbie Müller, der ist ein wunderbarer holländischer Kameramann, der die Wenders-Filme gedreht hat und mit Jim Jarmusch zusammengearbeitet hat. Und ich habe den später mal kennengelernt. Ich habe mal ein Seminar bei ihm gemacht und den kennengelernt. Und das war einfach ein sehr beeindruckender Mensch. Der hat mich tatsächlich beeinflusst.
Der deutsche Kameramann Michael Ballhaus, der mit Regiegrößen wie den Amerikanern Martin Scorsese oder James L. Brooks ebenso zusammengearbeitet hat wie zu Beginn seiner Laufbahn mit Rainer Maria Fassbinder, wurde, zumindest sagt man das, berühmt für seine 360-Grad-Kamerafahrten. Wie würden Sie Ihren Ansatz als Kameramann ganz individuell beschreiben?
Ich habe mich mit Kamerabewegungen und Dynamiken beschäftigt. Mir ist eigentlich sehr wichtig, was macht die Kamera in der Kommunikation mit den Schauspielerinnen? Was tut sie? Fährt sie zu? Ist sie bewegt? Sind die Schauspielerinnen in Bewegung und wir bleiben ganz zurückhaltend? Also die Dynamik des Bildes ist, glaube ich, mein erster Ansatz. Das Licht ist für mich der Raum. Das Licht baut den Raum und ist natürlich das Hauptwerkzeug beim Fotografieren. Das ist klar. Ich glaube, diese Verbindung zwischen den Figuren und der Kamera ist für mich das Hauptinteresse.
Vorhin ist schon mal das Stichwort Erzählen gefallen. Herr Schmidt, als Sohn einer Schriftstellerin, deren Profession das Erzählen ist, wurden Sie früh mit diesem Handwerk vertraut gemacht. Um das nochmal aufzugreifen, was Sie eingangs sagten, welche Rolle spielt denn das Erzählen für Sie, wenn Sie hinter der Kamera stehen?
Ich glaube, dass gute Bilder in einem Film immer inhaltlich sein müssen, dass sie eine Begründung haben müssen. Und das heißt, dass einmal die Geschichte, um die es geht, die Inhalte bildet, natürlich absolut im Vordergrund steht. Das heißt, die Geschichte zu erzählen, und zwar so, dass es andere Leute interessiert, das ist die Hauptmotivation, auch in der Kamera. Und es ist natürlich wahnsinnig schön, wenn man das schafft, dass man in eine Figur, die irgendwie die eine ganz bestimmte Emotion hat und die wohin schaut. Ich gehe mit der Kamera mit und schwenke zum Beispiel diesen Blick nach und ich sehe, was sie sieht und wir fühlen das, was sie fühlt. Das ist der Erzählung folgen. Und das finde ich das Hauptziel.
Der Filmemacher Wim Wenders hat mal gesagt, Augen kann man nicht kaufen. Ist ein guter Satz, oder?
Ja, das ist ein guter Satz, das stimmt. Das ist lustig und es ist wahr. Ich meine, das ist natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit, das Schauen. Und es ist natürlich wunderschön, auch zuzuschauen, wie jemand schaut. Das heißt, es geht mir ja so, wenn ich in der Fotoausstellung bin oder natürlich auch vor allem, wenn ich Filme von anderen Leuten sehe, von meinen Kollegen, dann sehe ich ja, wo die hinschauen und das ist sehr berührend. Das kann sehr berührend sein.
Und wenn wir über das Schauen sprechen und Sie sich frühere Filme von sich ansehen, sind Sie manchmal überrascht darüber, wie Sie was gesehen haben?
Absolut. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung. Das ist sehr, sehr, sehr schön, weil man hat ja so merkwürdige Erinnerungen an verschiedene Projekte. Ich habe mir einen Film letztens wieder angeschaut, den habe ich mit einer Regisseurin gemacht, die dann leider verstorben ist, die Anna Justice. Und mit der habe ich einen Film gemacht, der heißt Die verlorene Zeit. Und ich hatte den irgendwie, der war so weit weg und dann wurde das alles so dramatisch. Und dann habe ich mir den Film nochmal angeschaut und ich habe gedacht, das hat mich wahnsinnig berührt tatsächlich. Also jetzt nicht nur, weil das alles ein bisschen traurig war, sondern einfach, weil wir tatsächlich irgendwie eine sehr schöne und gute Arbeit gemacht haben. Und ich gedacht habe, wow. Aus dem Abstand heraus fand ich es einfach wirklich sehr, sehr schön.
Ja, das ist so eine wunderbare Erfahrung, wenn man sozusagen so wohlwollend rückblickend auf die Dinge gucken kann. Man stelle sich vor, sie würden sagen, um Gottes Willen, was haben wir damals da gemacht? Also der amerikanische Regisseur John Cassavetes legte großen Wert darauf, dass die Kamera sich seinen Schauspielern anpasste und nicht umgekehrt. Ein recht ungewöhnlicher Ansatz, finde ich. Wie ist das bei Ihnen? Verstehen Sie sich als stummer Begleiter der Akteure am Set oder Greifen Sie auch manchmal schon ein mit eigenen Vorschlägen in deren Spiel?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen und auch nicht so einfach zu beschreiben. Weil tatsächlich ist es natürlich so, dass der kreative Prozess des Filmemachens ist zu einem überdimensional großen Teil eigentlich in der Vorbereitung, in dem, was man vorher macht. In der Auswahl der Motive, in der Auswahl des Dekors und in der Planung von Einstellungen und auch Bewegung. Bewegung auch von den Schauspielerinnen. Das heißt, es gibt einen langen, langen Gedankenprozess, den man mit der Regie zusammen oder den ich mit der Regie zusammen durchlebt habe, der eigentlich meistens eine ganz gute Idee ist. Zu sagen, okay, eine Figur, eine Person kommt von dort nach dort. So wollen wir den Raum eröffnen. Und es gibt folgende Bewegung. Wir halten die Menschen im Bild in Bewegung, damit irgendwie was los ist und solche Sachen. Und diese Gedanken, die muss man auch vermitteln. Weil tatsächlich haben wir eigentlich im Grunde einen Erfahrungsvorsprung dann oder einen Gedankenvorsprung. So, das ist der Plan. Ich verfolge sehr gerne den Plan und ich mache Filme sehr vorbereitet. Spreche das alles durch. Ich vermittle auch diese Informationen in die einzelnen Departments, damit die alle wissen, was wir eigentlich heute machen und übrigens auch, was wir morgen und übermorgen machen. Das ist alles eigentlich erstmal geplant. Jetzt kommen aber manchmal natürlich dann doch andere Ideen noch auf. Und das ist sehr wichtig, dass man sich denen gegenüber nicht verschließt. Man muss die sich anschauen und man kann eigentlich auf der Basis der schon gemachten Gedanken und Pläne kann man meistens sehr gut entscheiden, ob das einen eigentlich jetzt weiterbringt, ob das eine positive Sache ist oder ob man lieber bei dem bleibt, was man sich überlegt hat. Man braucht aber diese Auseinandersetzung, um diese Entscheidung treffen zu können.
Das heißt, in dem Moment, wenn es losgeht, wenn der sogenannte Dreh losgeht, da steht der Film eigentlich schon zu großen Teilen in Ihrem Kopf. Ist das richtig, wenn ich das so ausdrücke?
Absolut. Also im positiven Fall ist der gesamte Plan gemacht. Ich weiß eigentlich normalerweise am ersten Drehtag schon, wie so mehr oder weniger wie der letzte aussieht.
Sie bleiben aber dennoch offen für den Moment, in dem die Geschichte sich doch ein bisschen von Ihrem vorab gemachten Plan abweicht. Also weil da muss man ja reagieren können.
Das muss man schaffen. Ja, das ist die Kunst, muss man sagen. Das ist nicht so einfach manchmal, weil auch der Zeitfaktor manchmal mitspielt. Man muss sagen, das gibt aber natürlich noch andere Faktoren, weil diese Drehtage müssen auch sehr gut geplant sein. Deswegen ist es auch wichtig, mit anderen transparent darüber sprechen zu können, wie man diesen Plan macht. In diesem Moment dann offen zu bleiben, ist manchmal nicht so einfach, aber man muss es schaffen. Und es ist auch schön. Manchmal passieren Dinge, von denen man einfach, mit denen man nicht gerechnet hat.
Hätten Sie ein Beispiel für uns?
Zum Beispiel, wenn man Udo Lindenberg auf der Bühne dreht, dann weiß man natürlich überhaupt nicht, was er, also ich meine natürlich Jan Bülow, also der den Lindenberg gespielt hat. Ich weiß ja nicht, also er weiß es selber nicht genau, was er tut. Und das sind schöne, spontane Situationen, die geschehen hier.
Das heißt, der Kameramann balanciert den Film immer auch aus?
Das auf jeden Fall, ja. Kamera balanciert den Film aus, das stimmt.
Wenn wir an die Literatur denken, das Wörtchen und wurde von keinem amerikanischen Schriftsteller so sinnvoll und interessant eingesetzt wie von Ernest Hemingway. Es gibt Sätze von einer Seite oder mehr Länge, für die Marcel Proust berühmt wurde. Der Schriftsteller Raymond Carver hat den sogenannten poetischen Minimalismus in die amerikanische Kurzgeschichte so eingeführt, wie er auch schmutzige Wäsche in die amerikanische Kurzgeschichte einführte. Diesen Leuten sagt man einen Stil nach. Würden Sie von sich selbst behaupten, Sie haben einen Stil oder setzt man, wenn man dann weiterfilmt und weiterfilmt, vor allen Dingen auf so etwas wie Erfahrung und Inspiration?
Ich sehe keinen Stil in meiner Arbeit, aber ich bin auch nicht derjenige, der den erkennen kann, glaube ich. Ich habe immer versucht, mich auf alle Genres einzulassen. Ich wollte immer gerne ganz viele verschiedene Sachen auch ausprobieren. Ich wollte gerne Komödie machen, ich wollte gerne Drama machen, ich wollte gerne Horror machen, ich wollte auch mal einen gewalttätigen Film machen. Mich hat das alles irgendwie interessiert und ich habe immer gedacht, eine richtige Bildsprache zu finden, das ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe. Viel interessanter als zu suchen nach irgendeiner mir ganz eigenen Ausdrucksform. Ich weiß es nicht. Also das mit dem Stil ist, glaube ich, etwas, was man, das sollen andere sehen. Ich kann es nicht erkennen.
Als zweiten von Ihnen mitgebrachten Musikwunsch, lieber Sebastian Edschmidt, hören wir gleich Maceo Parkers Stück Children's World aus seinem Album Roots Revisited von 1990. Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
Ich habe mir mal gedacht, dass ich zu diesem Stück gerne einen Film machen würde. Das ist eine Musik, das ist für mich ein Score. Da passiert was. Und ich denke, ich weiß es, die würde ich gerne mal in einem Film hören, den ich gemacht habe.
Thank you.
Wir sprechen mit Sebastian Edschmidt, dem Berliner Kameramann, über seine Arbeit. Worin unterscheidet sich für Sie eigentlich eine Kinoproduktion von einer TV-Produktion?
In meinem eigenen Ansatz unterscheidet sie sich eigentlich überhaupt nicht. Ich nehme eigentlich jedes Projekt, was ich mache, immer gleich wichtig. Und das ist, da gibt es für mich überhaupt gar keinen Unterschied. Natürlich ist die Bildsprache in einem Kinofilm anders als in einem Film, der jetzt für eine sehr viel kleinere Leinwand gedacht ist. Das heißt, man muss sich seine eigene Arbeit, die ist einfach für eine andere Größe. Und das muss man sich ganz klar machen. Damit muss man sich beschäftigen. Ansonsten ist es so, dass beim Kino oft tatsächlich viel mehr Leute mitsprechen als beim Fernsehen. Weil tatsächlich es natürlich ein größeres finanzielles Risiko gibt oder die Diskussion ums Geld eine Rolle spielt.
Aber fachlich, inhaltlich?
Ich habe das noch nie so ganz verstanden, warum man da eigentlich so einen großen Unterschied macht. Es ist eine sehr einfache Angelegenheit. Ein Close-up im Kino ist was anderes, also in der klassischen Betrachtung auf jeden Fall, als ein Close-up im Fernsehen. Das ist so, dass man im Kino weiter erzählt. Allerdings werden diese Regeln auch andauernd aufgeweicht und aufgebrochen. Ich muss sagen, dass ich diesen Unterschied für mich eigentlich nicht so mache. Ich habe mit dem Regisseur Ed Herzog eine sehr schöne Geschichte, nämlich wir haben die Eberhofer-Filme in Niederbayern zusammen angefangen zu drehen. Und der erste, den wir da gemacht haben, Dampfnudelblues, das war eigentlich eine Fernsehproduktion, die dann später als Kinofilm ausgewertet worden ist von der Konstantin-Film. Und da habe ich gemerkt, dass im Grunde, wir sind das nicht anders angegangen. Wir haben das genauso erzählt, wie wir es uns als Kinofilm im Grunde vorgestellt haben. Ich beschäftige mich mit einem Film dermaßen ausschließlich über eine ganz bestimmte Zeit. Das ist für mich eigentlich immer das wichtigste Projekt ist, was ich mir gerade vorstellen kann. Und dann ist es mir eigentlich nicht wichtig, ob das Fernsehen oder Kino ist. Natürlich ist es schön, mit weiteren Bildern zu erzählen oder auch manchmal, also wenn man einen historischen Film dreht, aus den Rollen zu schöpfen zu können. Allerdings muss man eins sagen, Finanzdruck gibt's überall. Oft ist Kino eigentlich noch viel anstrengender zu machen, weil da die Ambitionen sehr, sehr groß sind und das Geld aber auch knapp.
Wie gehen Sie eigentlich vor, wenn Sie für eine Produktion gebucht werden? Nehmen Sie uns doch mal mit ganz kurz vom ersten Lesen eines Skripts bis zum beginnenden Dreh. Wie haben wir uns das vorzustellen?
Okay, der schönste Moment ist der allererste Moment. Man bekommt einen Anruf, dass jemand interessiert ist an einer Zusammenarbeit. Das ist erstmal so wunderbar, weil alles ist offen. Normalerweise kriege ich dann das Drehbuch geschickt und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, eine Woche später oder so mit einem Gespräch mit der Regie. Manchmal auch mit der Regie und einem Produzenten dazu oder mit der Produzentin. Das gibt's auch, dass die zusammen sich unterhalten mit ihr. Und ich lese mir dann das Buch durch und versuche das so zu erfassen. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Was kann dahinter stecken? Ich bin jetzt jemand, ich mache mir nicht so konkrete Vorstellungen von dem, was da passieren kann. Natürlich schleichen sich Dinge ein, wie jeder, der irgendeinen Text liest. Man hat natürlich Bilder im Kopf, aber ich fange da überhaupt noch nicht an zu arbeiten, sondern ich denke mir einfach, ich lese das und gucke, welche Wirkung das auf mich hat. Dann treffe ich die Regie. Und oft wollen die ja von mir hören, was ich denn dazu denke. Und ich versuche das meistens umzudrehen, weil das sage ich auch. Ich sage eigentlich, ich würde gern hören, was du davon denkst. Wie sind deine Vorstellungen davon? Also ich finde das ja eigentlich total interessant, sich zu überlegen. Man muss in so eine Kommunikation reinkommen, wo es hin und her geht, ne? Wo man sich Bälle zuspielen kann und wo der andere sich sicher fühlt, dass die Idee des anderen nicht die eigene verdrängt oder so. Also man muss in so einen Flow kommen, in dem man zusammen offen kommuniziert über das, was man da draus machen könnte. Benutze oft Fotografien, ich sammle Material dann, ich fange dann an, Material zu sammeln, um zu erklären, zu erzählen und auch ehrlich gesagt für die Regie sichtbar zu machen, was wir so besprechen oder wie ich das interpretiere, was wir da gerade besprochen haben. Das heißt, ich habe eine relativ große Sammlung an Fotobüchern, ich gehe da durch, ich blätter da wild durch, fotografiere Sachen raus oder scanne die raus, um das so ein bisschen konkreter zu machen.
Das legen Sie dem Regisseur dann vor?
Das lege ich der Regie vor. Ich lege das aber auch, wenn wir uns beiden das zum Beispiel dann gefällt, legen wir das auch dem Art Department, also den Szenenbildner, vor Und die Szenenbildnerin, die bringt auch wiederum ihre Sachen rein, also hat auch Entwürfe, Sachen. Es ist immer wichtig, dass man nicht nur mit Worten miteinander kommuniziert, sondern verschiedene Farben, Bilder, Fotos, Filmausschnitte aus anderen Sachen, die einen irgendwie inspirieren und wo man denkt, ja, das passt jetzt auf einmal genau in diesen Film. So könnte ich mir das eigentlich vorstellen. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt wissen wir wirklich was drüber, dann stellen wir das noch anderen Leuten vor.
Ich komme auf jemanden zu sprechen, mit dem dieses gemeinsame Nachdenken nachweislich sehr, sehr gut funktioniert hat, nämlich die deutsche Regisseurin Hermine Hundgeburt, mit der sie vielmals zusammengearbeitet, zweimal aber nach außen hin sichtbar sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben, nämlich 2014 bei dem Film Männertreu, der sowohl den Grimme-Preis als auch den Deutschen Filmpreis als bester Film erhielt, und 4 Jahre später eben an dem schon erwähnten Lindenberg-Film Mach dein Ding. Offenbar hat das sehr gut, da die Kommunikation funktioniert. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie diese Zusammenarbeit rückblickend für Sie lief?
Ja, also Hermine und ich, wir haben eine wirklich lange Geschichte mittlerweile miteinander. Wir haben einfach, es sind ehrlich gesagt, glaube ich, 13 Filme, die wir miteinander gemacht haben. Und wir vertrauen uns einfach sehr. Wir wissen sehr genau, ganz wichtig erstmal, wir verbringen echt ganz gern Zeit miteinander. Das heißt, das ist einfach schön, zusammen an dem Projekt zu arbeiten. Das ist schon mal was sehr Wichtiges eigentlich, dass das erstmal schon mal Spaß macht. Das Zweite ist, dass ich bin immer wieder total verblüfft und überrascht über das, was da bei ihr da rauskommt. Das heißt, die Sachen, wir kennen uns zwar gut, aber was die Ergebnisse, die kann ich wirklich manchmal überhaupt noch nicht einschätzen. Da bin ich wirklich überrascht. Und das ist schön, das hält einen wach und das ist irgendwie ganz, ganz wunderbar. Es geht um Vertrauen. Es geht um das Vertrauen, dass man miteinander kommunizieren kann, in jeder Situation, auch wenn der Druck groß ist, und dass man der anderen Person zuhört und das ernst nimmt. Und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut.
Sie hören die Sendung Doppelkopf auf HR2 Kultur. Heute zu Gast ist der Berliner Kameramann Sebastian Edschmidt. Wenn Sie auf das zurückblicken, beziehungsweise wenn wir jetzt auf die Liste der von Ihnen mit vorgelegten Arbeiten schauen, gibt es da eine, von der Sie sagen würden, das ist meine schönste?
Das ist total schwierig. Das kann ich nicht. Ich kann das tatsächlich nicht sagen, weil man verschiedene Entfernungen zu den verschiedenen Filmen hat. Und das ist irgendwie unheimlich schwer einzuschätzen. Tatsächlich, es gibt einen Kurzfilm, den ich an der Filmhochschule noch gemacht habe. Der heißt Kudamm Security. Den habe ich mit einem Regisseur gedreht, der heißt Ed Herzog. Mit dem habe ich auch nach der Akademie noch ganz viele Sachen gemacht. Und dieser Kurzfilm, der ist es wirklich ein ganz besonderer Film. Bisschen eine Taxi-Driver-Geschichte in Berlin. Der ist wirklich ein sehr guter Film. Den würde ich auf jeden Fall erwähnen. Ich möchte aber auch erwähnen, ich bin tatsächlich sehr glücklich über den Film Jakobs Ross, den ich mit meiner Frau gedreht habe. Und das ist irgendwie, bin ich auch über den sehr verblüfft, wie schön der geworden ist und zu was für interessanten Bildern eigentlich unsere Auseinandersetzung mit diesem Drehbuch geführt hat. Da bin ich auch sehr froh drüber.
Die amerikanische Filmemacherin Ellen Kuras sagte einmal, man dürfe als Kameramann oder Frau nicht der Verlockung verfallen, coole Bilder machen zu wollen. Sehen Sie das ähnlich?
Das sehe ich absolut genauso. Also es gibt natürlich Momente, wo es so passiert. Aber die Bilder müssen der Geschichte dienen. Das ist das, worum es geht. Sonst wird der Film langweilig. Und die Bilder funktionieren über die Geschichte, sonst funktionieren sie gar nicht. Natürlich gibt es schöne Bilder in einem Film. Aber allein das reicht eben überhaupt nicht aus. Und im Grunde muss man sogar aufpassen, wenn die Bilder zu schön sind, schwächt das eigentlich auch die Geschichte.
Was fürchtet der Kameramann am meisten?
Als Kameramensch fürchtet man sich davor, dass es dunkel wird. Das heißt, dass einem die Zeit eigentlich wegläuft. Dass man das, was man eigentlich machen wollte, nicht mehr machen kann. Dass man die Chance verpasst hat, die Geschichte zu erzählen.
Robert Kappe hat mal gesagt, als Fotograf oder Kameramann muss man sich beeilen, denn die Dinge sind sehr schnell wieder weg.
Genau so ist es. Und das Flüchtige, natürlich ist das Licht flüchtig. Man sucht ja nach der richtigen Zeit, in der man das Richtige oder das Bild belichtet. Und dieser Moment, der geht manchmal schnell weg. Und dann versucht man sich noch zu beeilen. Und die größte Angst ist, dass es irgendwann eben, dass man es nicht schafft.
Wenn Sie jemand auf Englisch fragen würde, what's your profession, könnten Sie das sagen? The act of seeing?
Das ist ja nicht das Sehen. Im Grunde ist es die Beobachtung von Handlung oder die Beobachtung von Leben, die Beobachtung von Situation. Das heißt, es ist eigentlich, it is the act of watching a situation. Mein Beruf, wenn ich den wirklich darstellen soll, ist es eigentlich, ich bin ein Interpret. Es gibt eine Geschichte und die interpretiere ich. Ich denke die mir nicht aus, sondern ich interpretiere sie. Das heißt, ich überlege mir, was ist für mich in dieser Geschichte wichtig, welche Emotionen passieren in mir, welche stelle ich mir vor, welche würde ich gerne weitergeben. Und in dem Sinne würde ich eigentlich sagen, ist es an interpretation of a situation.
Unsere heutige Doppelkopf-Sendung auf HR2 Kultur geht zu Ende. Unser Gast war der Berliner Kameramann Sebastian Edschmidt, der sich als letzten Musiktitel »Ich möchte irgendwas für dich sein« der Hamburger Band Tokotronic gewünscht. Warum dieser Titel?
Ich finde den so einfach, so reduziert, textlich und musikalisch. Das finde ich einfach genial und ich würde das gerne auf meiner eigenen Beerdigung hören.
Bevor es soweit ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, mit welcher Regisseurin oder welchem Regisseur würden Sie gern drehen?
Jane Campion.
Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch und verabschiede mich von Ihnen und den HR2 Kulturhörern als der heutige Gastgeber dieses Gesprächs, Peter Henning. Und nun hören wir von Tokotronic, ich möchte irgendwas für dich sein.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.